Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Barbara Stelzer und dieser Podcast inspiriert dich, deine Gesundheit und deine Lebenskraft in einem gemeinsam gesund zu stärken.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Bei uns geht es heute um die spannende Lebensgeschichte, um das Lebenswerk von Dr. Samuel Hahnemann. Wir feiern in Traunstein im Kompetenzzentrum seinen 270. Geburtstag mit einem Konzert, mit einem Come Together. Es finden sich einfach alle Menschen ein, die ihre Liebe zur Homöopathie, ihr ganzes Leben teilweise schon leben. Und ich habe Josef Karl Graspointner bei mir. Er spricht die Laudatio zu diesem Geburtstagsjubiläum von Samuel Hahnemann. Und wir werden auch verbunden sein mit der indischen Community, denn weltweit ist dieses Lebenswerk dieses deutschen Arztes ein Geschenk für die Menschheit, für diese Seite der Medizin. Josef, was ist denn das, was dich so fasziniert an diesem Lebenswerk von Dr. Samuel Hahnemann?
Seine Liebe zu den Menschen und dass er die Menschen seinerzeit mit einer Medizin behandeln wollte, die nach deutlich einzusehenden Gründen unterstützt, hilft und heilt. Das ist das, was mich am meisten fasziniert, dass er die Patienten und deren Leid sehr ernst genommen hat und wirklich lindern wollte. Das ist sein Lebensverdienst.
Ja, ich glaube, jeder, der sich mit dieser Geschichte beschäftigt, mit dieser einzigartigen Geschichte von Samuel Hahnemann und der Homöopathie, ist berührt. Es ist nicht nur eine Geschichte der Medizin, der Weiterentwicklung einer menschenwürdigen Medizin, sondern es ist auch menschlich zutiefst berührend. Und es lohnt sich, diesen Podcast bis zum Ende zu hören, denn das Leben Hahnemanns hat sich im Alter von 79 Jahren nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Er hat sich neu verliebt, er ist nach Paris gezogen und hat dort den Höhepunkt seines Wirkens und seines menschlichen Seins erlebt. Aber erstmal zurück zum Beginn. Josef, wie hat denn das angefangen, die Geschichte von diesem Samuel Hahnemann, der 1755 in Meißen zur Welt gekommen ist?
Am 10. April, genau. In Meißen, zu damaliger Zeit, war er die Porzellanmanufaktur Meißen. Und dort war sein Vater ein hochbegabter Porzellanmaler, der ganz fein das Porzellan bemalen konnte und hatte viele Kinder mit seiner Frau. Und eines dieser Kinder war eben Samuel Hahnemann. Und der Samuel war besonders begabt für die Porzellanmalerei, wollte aber als Kind Arzt werden. Und eine arme Familie kann sich ein Studium nicht leisten, so war das ein großer Konflikt zwischen dem Vater und dem Samuel. Nur durch glückliche Umstände war es dann möglich, dass in der Schule, also in der Grundschule, der Samuel von einem Lehrer entdeckt wurde, dass der so begabt war, dass der außerordentlich intelligent war. Der Lehrer hat den Samuel an den Fürsten von Meißen empfohlen und der hat dann praktisch die Ausbildung für den Samuel bezahlt und der Samuel hat schon mit 10, 11 Jahren den schwächeren Mitschülern mit Unterricht gegeben, weil er so gut erklären konnte und weil er sich alles merken konnte. Also ein hochintelligenter, sehr begabter junger Bursche, der dann immer noch diesen Wunsch hatte, Medizin zu machen und dieses Studium dann von seinem Schicksal auch ermöglicht bekommen hat. Das war schon wirklich eine sehr spannende Geschichte, wenn man sich diese Zeit vorstellt, die Armut vorstellt, die Not auch in der Familie Hahnemann vorstellt. Und da kommt dieser Junge und bekommt ein Stipendium, darf studieren, darf dann sein Medizinstudium beginnen und fertig machen, darf nach Wien sich vervollkommnen bei dem berühmten Arzt der Maria Theresia, der damaligen Kaiserin von Österreichischem Reich. Und der Dr. Quarin hat ihn als sehr begabten Schüler und Assistenten dann auch gerne im Krankenhaus in Wien mitgehen lassen. Also die Geschichte ist sehr spannend. Da müsste man jetzt die ganze Biografie ganz genau aufdröseln, was da alles in seinem Leben passiert ist.
Nach dem Medizinstudium und nachdem er sich medizinisches Wissen, hochkarätiges für die damalige Zeit in Wien angeeignet hat, da ist er aber nicht gleich in die Praxis gegangen, sondern hat sich auch noch pharmakologisches Wissen aneignen wollen.
Er hat sich pharmakologisches Wissen aneignen wollen und ist in eine Apotheke und hat dort angehört bei der Familie Küchler und hat dort bei dem Apotheker gelernt, wie Medikamente hergestellt werden und was der Apotheker eben als damaliges Wissen hatte. Dieses Wissen hat ihn fasziniert. Er hat gesehen, wie die Substanzen wirken, wie toxisch bestimmte Stoffe sind. Er hat gesehen, was in den Medikamenten enthalten ist, die die damalige Medizin beschrieben hat, verordnet hat. Er hat sich mit Herstellungsverfahren, mit Verfahrenstechnik beschäftigt zu der damaligen Zeit, mit Destillaten, wie man Medikamente haltbar machen kann. Und hat natürlich, weil er ja 5 oder 6 Sprachen sprach und lesen konnte, sehr viel studiert und alte Bücher gelesen, also Paracelsus, Hippokrates, arabische Schriften, englische Schriften gelesen, auch sich dann auch Geld verdient mit Übersetzungsarbeiten und so weiter.
Und hat sich in die Tochter dieses Apothekers verliebt, die seine Frau geworden ist, mit der er 10 oder 11 Kinder in die Welt gebracht hat. Er hat aber so seine Schwierigkeiten gehabt, sich als Arzt in diesen Medizinberuf hineinzubegeben, obwohl er so eine große Familie relativ schnell zu versorgen hatte.
Das nicht. Er hat ja gleich, weil er sehr gute Noten hatte, sofort Anstellungen bekommen. Aber er hat gesehen, dass die medizinischen Medikamente, die Konzepte nicht griffen. So hat er sich vervollkommt, was Hygiene betrifft. Er hat also versucht, den Patienten nahezubringen, dass sie die Räume lüften, dass sie Hygiene, die es für uns ganz selbstverständlich ist, dass man jeden Tag sich bewegt, dass man die frische Luft geht, die Sonne als Heilmittel verwendet und dass sich die Menschen nicht vergiften mit schlechtem Essen, Essen, das ungenießbar war oder schon zu alt war oder schimmelig war, Brot und so weiter. Also er hat da auf die Hygiene besonders Acht gegeben. Aber dann sind immer noch Krankheitsbeschwerden übergeblieben zu seiner Zeit. Viele akute Krankheiten wie Scharlach, Typhus, Cholera, Epidemien und solche Dinge. Und da haben diese medizinischen Konzepte wie Aderlass oder Merkur oder Arsen-Tabletten, die haben einfach nicht richtig funktioniert. Und da hat er gesehen, dass er die Leute damit kränker macht. Dann hat er gesagt, jetzt hängt er seinen Beruf an den Nagel und macht nur noch Übersetzung von medizinischen und pharmakologischen Büchern und Literatur, weil er ja den Menschen nicht schaden wollte. Das blitzt durch in dieser Geschichte, dass er den Menschen echt ernst nimmt und dass er den Menschen helfen wollte. Das finde ich sehr bemerkenswert. Er hat eine große Liebe zu den Menschen und hätte viel Geld verdienen können, wenn er so verschrieben hätte wie damals seine Kollegen. Und das hat er aber über sein Gewissen, über sein Wissen, weil er eben so viel gewusst hat, weil er so intelligent war. Die Medizin zu damaliger Zeit hat mehr Menschen geschadet. Und dieses Wissen hat bei ihm dazu geführt, dass er dann gesagt hat, dann werde ich Übersetzer. Dann muss ich die Familie eben mit meiner geistigen Arbeit und wissenschaftlichen Arbeit ernähren.
Und diese Übersetzungsarbeit war aber dann doch die Wendung zur Entwicklung der Homöopathie.
Ja, wie die Lebenszufälle spielen, hat er eine Abhandlung von der Chinarinde gelesen und da steht dann drin, dass die Chinarinde den Magen stärkt und so weiter. Und dann hat er sich gesagt, ja, Magenstärkung senkt das Fieber, das kann nicht sein, das muss er mal ausprobieren. Und so hat er halt jeden Tag eine bestimmte Dosis von Chinarinde selber eingenommen und wollte wissen, warum und wie diese Chinarinde auf den gesunden Menschen wirkt. Hätte sein können, dass das gar nicht wirkt, dass das Placebo ist. Pustekuchen, er hat Nervosität und Symptome bekommen, wie jemand, der Malaria hat. Und es war ganz komisch für ihn, weil er wusste, wie das Malaria-Bild ist. Er hat aber kein Fieber entwickelt, sondern nur die Schwächezustände, wie bei einer Malaria und bei einem Fieber, das der Malaria ähnlich ist. Und das hat ihm halt zu denken gegeben, warum das so ist. Und aus diesem Denken und Überlegen sind dann bestimmte Thesen und Fragestellungen entstanden. Und erst indem, dass er jede dieser Fragestellungen durchexerziert hat, ist er auf eine Fragestellung gekommen, könnte es denn sein, dass die Chinarinde bestimmte immunologische Antworten im Körper aktiviert, die einer braucht, wenn er Malaria hat.
Das war eine unglaubliche geistige Leistung, auf diese Schlussfolgerung zu kommen.
Er war schon ein bisschen ausgebildet von Lehrern, die er in seinem Studium gehabt haben, die sich auch darum bemüht haben, Arzneistoffe zu testen, also Einzelmittel, also nicht praktisch Mischungen von Arzneimitteln, weil dann weiß man nicht, wie die Arzneien wirken, sondern wirklich nur den einzelnen Wirkstoff. Aber es hat bis zu dem Hahnemann, bis zu seiner Zeit, kein systematisches Forschen gegeben über diese Einzelwirkstoffe, zum Beispiel über die Chinarinde. Und er war der Erste, der die Chinarinde genau beforscht hat, diese Verdünnungen immer verdünnter zu machen und kleiner zu machen. Und er hat immer nach dem Ähnlichkeitsprinzip versucht zu verschreiben. Das heißt, man hat ja von diesen Einzelwirkstoffen wie Tollkirsche, Belladonna, Nux vomica, Arsen, Merkur, Salze, hat man ja schon Vergiftungsprotokolle gehabt, haben ja Ärzte schon bestimmte Thesen in Arzneimittelbildern oder in Arzneimittellehren zusammengefasst. Und er hat dieses Materia Medica einfach sukzessive erweitert mit dem Wissen, das er mit seinen Patienten dann erfahren hat und bekommen hat.
Also er hat diese Arzneisubstanzen immer weiter verdünnt und geschaut, wo ist denn die Grenze der Verdünnung, wo das dann nicht mehr wirkt. Und gleichzeitig gibt es eine Geschichte, wir können sie nicht genau verifizieren, aber es ist vorstellbar, dass das wirklich so ist, eine Geschichte, wie er auf dieses Verschütteln dann gekommen ist.
Er hat ja als Erster entdeckt, dass pflanzliche Substanzen haltbar gemacht werden können, wenn sie in Alkohol ausgezogen werden. Dadurch hat er zum Beispiel Calendula als Auszug verwenden können, das lange erhaltbar ist. Aufgrund seines Apothekerwissens und seiner Experimente hat er gesehen, dass das die Arzneien wirksam macht und haltbar macht. Und da er viel auf Reisen war, also immer wieder den Ort wechseln müssen, durch dieses Reisen mit seiner großen Familie hat er natürlich seine ganzen Fläschchen und Arzneistoffe immer dabei gehabt. Und je mehr er in den Kutschen unterwegs war, und das ist die Geschichte, umso stärker waren diese Arzneistoffe. Und er hat sich das nicht erklären können, wenn er da von seiner Apotheke dann einen Patienten akut behandelt hat, dass der Wirkstoff besser wirkte, als wenn er den aus einer Apotheke bestellt hat oder frisch hergerichtet hat und der noch nicht verschüttelt war. Und dieses Verschütteln hat ihn dann dazu angeregt, dass er überlegt, wie ist denn das mit dem Verschütteln? Was passiert denn da physikalisch? Und die physikalische Welt damals hat ja schon gewusst, dass es Magnet gibt und dass ein Eisenstab magnetisch wird. Durch Reiben kann man Eisenstab magnetisch machen. Und in seiner Vorstellung war dann, vielleicht kann auch Wasser, also Flüssigkeit oder das Alkoholgemisch, den Arzneistoff durch dieses Potenzieren elektrisch aufladen, stärker machen. Und da hat er Versuche gemacht und siehe da, er hat gesehen, dass das so ist. Dass die Arzneien, obwohl sie so hoch verdünnt sind, ganz hoch verschüttelt und verdünnt sind, immer noch wirkten. Und er hat lange Versuchsreihen gemacht und hat gesehen, es gibt eine Unendlichkeit, die man sich gar nicht erklären kann. Und die Arzneien haben immer noch gewirkt. In diesen hohen Potenzen, in diesen hohen Verdünnungen und sogar feiner und vorsichtiger und milder, als wenn er es in der Urtinktur verwendet hat.
Und dann gab es ja zu seiner Zeit so viele Gelegenheiten mit diesen Typhus und Cholera oder Scharlachepidemien, war ja die medizinische Not riesengroß. Also es gab genug Gelegenheit, dass er diese zunehmende Zahl von Arzneistoffen, die er da erforscht hat, auch konkret einsetzen konnte.
Genug Gelegenheit und genug schwer kranke Menschen, die Hilfe suchten, und er erstaunliche Erfolge hatte. Seinen Kollegen sind oft über die Hälfte der Patienten gestorben bei so Epidemien. Bei ihm sind 80% geheilt geblieben oder wieder geheilt worden. Also er hat einfach vielen Menschen weniger geschadet, wenn man das heute medizinisch betrachtet, als die damalige Medizin. Weil wenn ich jemanden, der Cholera hat und eh schon viel Flüssigkeit verliert, dann auch noch einen Aderlass macht, dann wird er sterben. Das weiß jeder Mediziner heute. Und Hahnemann und seine Mitkollegen, seine Mitärzte, die mit ihm studierten und dieses Prinzip versuchten, weiter zu vervollkommnen und zu beweisen oder auch zu hinterfragen, haben halt festgestellt, dass das viel besser wirkt. Es war halt einfach zu seiner Zeit die Zeit der Aufklärung und man hat ehrliche Medizin und ehrliche Wissenschaft gemacht. Man wollte den Menschen helfen, weil das Leiden so groß war.
Und das war ja auch der Grund, diese Erfolge Hahnemanns und seiner Schüler bei den Epidemien, dass die Homöopathie sich wie ein Lauffeuer in Europa verbreitet hat. Und Hahnemann hat ja extrem viel gearbeitet, von früh bis spät hat er geforscht, behandelt, dokumentiert, diese Materia Medica geschrieben, das Organon geschrieben und immer wieder neu revidiert. Die Homöopathie, obwohl es damals keine Medien noch gab, außer ein paar Zeitungen gab es schon in Europa, aber es hat sich wirklich ganz schnell der Ruf verbreitet, Hahnemanns Ruf in Europa, in Frankreich. Und so kam ja dann nochmal diese völlig überraschende Wendung in seinem Leben zustande. Er war dann mittlerweile 79, seine Frau Henriette war verstorben, er war Witwer, er hat bei seinen zwei Töchtern im Haus in Köthen gewohnt. Und da kam eines Tages eine Kutsche aus Frankreich, aus Paris, mit einer 34-jährigen Adeligen, Melanie Dervilly. Und sie kam eben aus Paris, um sich von Hahnemann behandeln zu lassen. Und wie ging denn diese Geschichte weiter, Josef?
Ganz kurz. Die war wirklich am Verzweifeln, weil sie so Schmerzen hatte und mit ihren Problemen keinen Arzt fand, der ihr helfen konnte. Und sie hat die Schriften von Hahnemann durch Zufall gelesen, selber sehr intelligent und sprachbegabt und hat sich als Mann verkleidet von Paris über gefährliche Wege nach Köthen begeben, um dort eine Behandlung zu bekommen. Und langer Rede, kurzer Sinn, das war eine sehr schöne Frau, die hat dem Hahnemann gefallen. Er hat natürlich den Altersunterschied gewusst und hätte nie geglaubt, dass diese junge Frau von ihm etwas wollen würde. Und im Laufe der Behandlung...
Seine Töchter haben das mit zunehmendem Misstrauen beäugt, dieses Geschehen, weil die nicht abgereist ist, diese Patientin. So habe ich es gelesen in der homöopathischen Liebesgeschichte.
So war das von außen aus Sicht der Töchter, genau. Aber was ist in ihrem Herzen passiert? Sie hat diesen Mann vergöttert und geliebt.
Es scheint eine unglaublich große Seelenverbindung und Seelenverwandtschaft gewesen zu sein in diesem Bemühen, eine menschenwürdige Medizin noch weiter zu entwickeln und zu etablieren und zu den Menschen zu bringen.
Muss eine sehr tiefe Seelenverwandtschaft, Seelenliebe da sein. Der hat ja dann Knallauffall diese Frau geheiratet und ist im hohen Alter mit 79 Jahren noch nach Paris gezogen. Hat nicht gewusst, was ihn da erwartet. Und dann kommt er nach Paris, macht eine kleine Praxis auf und dann stehen da 10, 20, 30 Kutschen jeden Tag davor. Dann reichen die Räume nicht, dann muss er in ein größeres Haus ziehen und so weiter. Und er wird berühmter und berühmter und alle Schönen und Reichen wollten dann von ihm behandelt werden. Und er hatte wirklich große Erfolge, wie zum Beispiel auch einen Paganini behandelt und so weiter.
Also diese Zeit in Paris, diese völlig überraschende Zeit, die hat ihm auch den Höhepunkt seines persönlichen Lebens eben in dieser Beziehung mit dieser Seelengefährtin und die ist ja dann auch seine beste Schülerin, die erste Homöopathin geworden, die Melanie. Also er hat sowohl auf dieser persönlichen Ebene als auch in seiner Wirkkraft als homöopathischer Arzt wirklich den Höhepunkt seines Lebens dort erleben dürfen.
Und in Paris menschenwürdige Medizin ausführen dürfen. Er war hoch angesehen, er ist mit großer Wertschätzung, mit allen Titeln beehrt worden. Er wurde geliebt von seinen Kollegen und eben von seiner Frau und bewundert, und weil er bis ins hohe Alter sehr wach war, sehr klug war, sich viel merken konnte und jeden Tag gearbeitet hat und für seine Patienten da war. Und die Melanie wurde als seine Schülerin, seine Frau wurde eben seine Schülerin, als Medizinerin von ihm ausgebildet und hat sich dann in den Abenden und an den Wochenenden um die armen Menschen gekümmert, sie homöopathisch kostenlos behandelt und große Erfolge mit Homöopathie erzielt in diesen ganzen Bereichen, wo die Medizin zur damaligen Zeit sich gar nicht drum gekümmert haben. Die Armen wurden sich selbst überlassen. Da sieht man diese Menschenwürde, sich um das Leben zu kümmern, egal ob ich reich oder arm bin, ich kümmere mich um das Leid dieses Menschen. Und das ist diese Berührung und das ist das, was uns bis heute noch so sehr anrührt, dass wir den Geburtstag von diesem Menschen heuer feiern wollen. Er wird 270 Jahre alt, die Stadt Traunstein wird 650 Jahre alt. Also so gibt es viele Gründe, dieses Jahr zu feiern und
uns berühren lassen von diesem großen Geist dieses Arztes. Ich bin an seinem Grab in Paris am Père Lachaise gestanden und habe mich selbst tief berührt gefühlt von dem, was dieser Mensch wirklich für eine menschenwürdige Medizin geleistet hat, gearbeitet hat, in welcher Form er sein Leben dafür zur Verfügung gestellt hat, und habe damals so das Gefühl gehabt, ja, wir sind aufgerufen, diesen Geist einfach weiterzutragen und auch diese homöopathische Seite der Medizin weiterzuentwickeln und diese Anwendung dieses Ähnlichkeitsprinzips in diesem medizinischen Alltag umzusetzen. Und so danken wir, der Josef Karl Grassbender und ich, euch, dass ihr mit dabei wart bei dieser speziellen Folge unserer Podcast-Serie, und freuen uns, wenn ihr den Link und alle Infos weitergebt in eurem Bekannten- und Freundeskreis, und wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Hand in hand we make a start, and we feel strong. We are one.